Ja, ich möchte gar nicht den Sack zubinden, sondern euch eher Mut machen, wenn ihr dann wieder euch ausgeruht habt. Beim Elia waren das durch 40 Tage, also ich hätte verständlich nachlesen können, 1. Könige 19, und dann ging der wieder los, das wäre sozusagen Mitte Januar, also nach der Jansgebetswoche. Und natürlich werdet ihr 2025 nicht dieses Feuerwerk an kreativen Ideen wieder abbrennen lassen, aber ich mache euch Mut, dass ihr nicht nachlasst, indem, dass ihr auf kreativen Wegen versucht, die Menschen hier auch in Werlau und darüber hinaus in Emmelshausen, in St. Goar mit dem Evangelium zu erreichen. Das, was für euch passt, was in euren Kräften Möglichkeiten steht. Und so wurde mir ja vorgegeben, das Thema 150 Jahre und kein bisschen leise. Wir haben auf Langeoog schon mal bei einer Tasse Tee da zusammengesessen, auf der Herbsttagung. Hier Renate, Jürgen, Dieter und Heike, die waren da mit an Bord. Und sage ich, jo, da muss ich mal gut was überlegen. Habe auch mit Jörg per Mail konferiert. 150 Jahre und kein bisschen leise. So soll das Festjahr zu Ende gehen. Und es geht ums Feiern. Das Feiern, dass es hier Gemeinde Jesu gibt, solange wie es den Bund gibt. Das ist schon was ganz Besonderes. Ihr seid Gründungsgemeinde des Bundes. Das ist schon Hammer. Also krass. Und passt auch gut zu der Vision. Ich vermute, Hendrik hat von der auch erzählt im Juni, dass wir dieses Jahr sagen, hey, wir haben eine Vision, Gemeinden, die sich anfühlen wie ein Fest. Hat er bestimmt erwähnt, oder?
Ja,
ja, ganz klar. Oder er war beim FEG-Gottesdienst dabei. Damit meinen wir nicht immer alles nur happy, clappy, alles fröhlich. Es gibt ja manchmal auch Dinge, die sind nicht fröhlich. Und wir reden auch von Trauer feiern. Auch da braucht es irgendwie einen würdigen Umgang, auch mit den Sachen, die uns nicht fröhlich sein lassen. Was gemeint ist mit Anfühlen wie ein Fest, ist, dass Gemeinde Jesu ein Ort ist, wo sich, und das ist ja diese Geschichte dazu, Menschen einander und Gott begegnen. Und das wünsche ich euch für die nächsten Jahre, und ich hoffe, es werden Jahrzehnte, dass die FEG St. Goar Werlau hier ein Ort ist, wo Menschen einander und Gott begegnen. Und ihr habt da viel für getan. Seid sicher vielleicht manchmal ein bisschen traurig, dass trotz Brötchen dann nicht alle plötzlich am nächsten Sonntag im Gottesdienst waren. Aber manches braucht einen langen Weg. Manches braucht einen langen Weg. Und ich fand es richtig toll, wie kreativ ihr wart. Also ich kannte ja schon das Jahresprogramm, habe ich vorher schon gesehen. Ich glaube, Jörg hat das mal bei den Pastoren verteilt oder vorher verschickt. Fand ich echt total klasse. So, ich muss aber jetzt überlegen, was mache ich denn so 150 Jahre und kein bisschen leise? Und es ist auch noch Advent und ich meine immer so ein bisschen, auch wir Freikirchler, also ein bisschen Kirchenjahr schadet uns nicht. Ne? Also ich meine, der 18. Sonntag nach Trinitatis, den brauche ich jetzt nicht groß auf dem Zettel, aber Advent ist ja nochmal was Besonderes. Und dann habe ich so geguckt, was nehme ich denn, und bin auf einen Text gestoßen, der super passt, finde ich. Denn in diesem Text geht es um einen Freudenboten, der über die Berge kommt. Und das wusste ich, ne, man hört ja St. Goar und als Hinterländer denkt man ja, das liegt am Rhein, ne? Und als Mainzer auch, aber ihr seid ja Werlau und das liegt ja am Berg und am Fuß, also, und ihr seid ja sozusagen eine Stadt oder ein Ort auf dem Berg, thronend über dem Mittelrheintal und gleichzeitig so, der Hunsrück ist nicht weit. Ich habe heute festgestellt, die einen sind noch Simmern ganz verbunden, also Jörg hat noch ein SIM-Kennzeichen, aber heute Morgen auf dem Weg hierher dachte ich, sag mal, ist hier Indien oder was? Ständig kam mir Autos entgegen mit Goa. Ja, also ich war, und habe ich es irgendwann dann auch verstanden. Ja, also, aber ihr seid jetzt hier eine Stadt, ein Ort auf dem Berg. Und ich wünsche euch, dass ihr ein Licht seid, nicht nur für Werlau, sondern darüber hinaus. Ihr habt ein Jahr hinter sich, da wird gefreut, gejubelt, im Text wird gefreut, gejubelt und gesungen, das passt zum Jubiläum. Aber da ist auch nicht alles nur schön, leicht und beschwingt, sondern das Wort, was ich euch gleich jetzt lesen werde, und das ist im Thema 150 Jahre und kein bisschen leise, ist ein Wort an Gottes Volk in schwieriger Zeit. Wir finden es im Propheten Jesaja, also wenn ihr die Bibel dabei habt, gerne schon mal zücken, oder auf dem Smartphone hat man die manchmal ja auch dabei. Ein Wort an das Volk Israel, das sich im Exil befindet, dem es gar nicht gut geht. Jerusalem war zerstört, die Stadt, der König weg, die eigene, ja, als Staat waren sie bedeutungslos Und es war viel Traurigkeit da, Trümmer waren da. Ein Wort Gottes an ein Volk in schwieriger Zeit. Und auch wenn wir heute Jubiläum feiern und dankbar sind für 150 Jahre, wissen wir auch alle, die Gemeinde hat keine 150 Mitglieder. Und sicher, Renate hat das schon angedeutet, überlegt ihr manchmal, wie geht es denn so weiter, auch in Zukunft, und wie können wir hier Reich Gottes weiterbauen? Gerade wenn man auch erlebt, Menschen ziehen weg, Klammer auf, neuerdings ziehen Menschen auch wieder zurück ins Dorf, gerade junge Familien, weil an manchen Orten, ich weiß nicht, wie es jetzt hier ist, einfach weil man sich in der Stadt das gar nicht mehr leisten kann zu leben, und im Rahmen von Homeoffice ist ja vieles möglich. Nur ein Beispiel, meine Frau arbeitet bei einer christlichen Bank in Bad Homburg, das sind 90 Kilometer von Steinperf, aber die musste noch einmal die Woche ins Büro. Da kann man das gut machen und da wohnt man jetzt super auf dem Land. Also da passiert auch wieder was, aber gleichzeitig ist mal überlegt, wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend säkularisiert ist, bis nur noch die Hälfte der Menschen in Deutschland oder weniger als die Hälfte gehören einer christlichen Kirche an und die Tendenz ist abnehmend. Da kann man ja schon irgendwie so das Gefühl haben, ja, alles irgendwie geht den Bach runter, aber keine Sorge. Euch erwartet jetzt keine traurige Predigt oder etwas Entmutigendes, sondern ganz im Gegenteil, weil der Text, den ich jetzt vorlese, der handelt von einer richtig guten Nachricht. Und wenn du heute hier bist und sagst, ach, jetzt geht es um Gemeinde und so, ich brauche gerade persönlich für mich was, ich glaube, da ist auch was für dich drin. Wenn du vielleicht angstvoll auf das nächste Jahr schaust, was das so bringen wird, sei es politisch spannend, eine Wahl ist rum, die wird uns betreffen, USA im Januar, ein nicht berechenbarer Präsident in den USA und nicht berechenbare Wahlen im Februar bei uns. Also das wird nicht lustig, glaube ich, also es ist spannend auf jeden Fall. Da kann man ja Sorgen wegen, aber nein, gute Nachrichten, weil, und jetzt komme ich zu unserem Text, Jesaja 52. Jesaja 52, Verse 7 bis 12. Also, Bibel dabei, sonst Smartphone zücken, ne? Okay. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Weicht, weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an. Geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Denn ihr sollt nicht in Eile ausziehen und in Hast entfliehen, denn der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels euren Zug beschließen. Soweit dieser Text, Jesaja 52. Und zunächst möchte ich gerne mit euch mal anschauen, was gibt es denn eigentlich hier Gutes zu sehen und zu hören? Und heute Morgen auf der Fahrt hierher dachte ich, also wenn ich jetzt nicht überschreiben würde über den Text 150 Jahre und kein bisschen leise, würde ich hier drüber schreiben über die Predigt und auch über den Text. Die gute Nachricht, die bewegt. Die gute Nachricht, die bewegt. Aber was ist denn hier die gute Nachricht? Was gibt es hier zu sehen und zu hören? Und das ist nicht die momentane ersichtliche Lage. Das Volk, dem ging es nicht gut. Die einen waren noch in Jerusalem, Trümmerhaufen. Da waren die Sachen defekt, das war irgendwie, die waren nicht happy. Die hatten nichts groß zu feiern. Und die im Exil waren, sozusagen nicht fern der Heimat in Babylon, ja, die, so lesen wir in Psalm, ich glaube 147, die saßen da und weinten. Ja, also keine gute Situation. Und doch läuft hier etwas, läuft hier Freude auf sie zu. Da gibt es drei Sachen, die auf sie zukommen. Das erste in Vers 7, da kommt ein Freudenbote. Ein Freudenbote kommt über die Berge. Hatte ich schon mal erwähnt, was mit Bergen, ne? Ja. Also Freudenboten, wie lieblich sind die Füße des Freudenboten, der da über die Berge kommt. Der Freudenbote und dann deine Wächter rufen mit lauter Stimme. Das heißt, die Wächter auf den ziemlich zerrütteten Mauern Jerusalems, sie sind immer noch Wächter da, die sehen den Freudenboten da schon von Ferne kommen und irgendwie hören die auch was, was er erzählt, nämlich diese Botschaft voller Heil. Und sie stimmen ein da rein, das ist das nächste Bild. Da kommt der Freudenbote, die Wächter, die sind total happy, hey, da kommt was auf uns zu, was Positives. Und dann sehen wir sogar Gott selbst in Vers 19, der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Da wird Gott in den Blick genommen als der, der tröstet, als der, der unsere Situation sieht, als der, der sich unserer Not annimmt, der da, wo wir Tränen haben, sie abtrocknet, da, wo wir hoffnungslos sind, gerne wieder Hoffnung gibt und der sie erlöst. Damit ist gemeint, damals, der sie aus der Schuldknechtschaft befreit. Die Situation war nämlich damals so, die hatten sich das selber eingebrockt, die ganze Not. Die wollten nämlich ohne Gott zurechtkommen. Hat Gott gesagt, okay, dann kommt mal ohne mich zurecht. Und dann hatten sie den Schlamassel. Also dass Gott dann sagt, hey, ich befreie dich wieder und ich lasse dich zurückkehren. Ich lasse dich nicht in deinem Elend stecken. Und das ist dieser Gott, an den wir als Christen glauben. Ein Gott, der gnädig zu uns ist, der uns Freiheit schenken will. Ein Gott, der uns tröstet, ein Gott, der uns nahe ist. Und egal, was du jetzt hier mitgebracht hast, vielleicht auch an Schwierigem, an dem, wo du gerade traurig bist oder was dir notvoll ist, Gott ist ein Gott, der dich tröstet, der dich auch befreien will, wo du vielleicht in Bindungen steckst, die nicht gut sind. Also die kommen jetzt zu, mitten in den harten Zeiten erfahren sie, da kommt was, da ist Freudenbotschaft unterwegs. Ganz spannend übrigens, das Wort, was im Hebräischen hier steht, wird dann in der griechischen Übersetzung, ja, das Neue Testament ist ja in Griechisch, Altes Testament in Hebräisch, habe ich Jael und Hannah heute mal aufgezeichnet, wie ihr Name auf Hebräisch ansieht, also nicht wundern, wenn die nachher Hebräisch malen. Die Übersetzung des hebräischen Wortes ins Griechische heißt euangelizomai, euangelion, Evangelium. Das heißt hier, man könnte auch übersetzen, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, das ist eigentlich Singular im Grundtext, die Füße des Evangelisten, könnte man wiedergeben. Also der Freudenboten ist, der Evangelium rüberbringt, gute Nachricht bringt darüber. Und dann überschlagen sich die Worte, der Freudenbote, der Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der sagt, dein Gott ist König. Und das ist spannend hier, diese Fülle, er verkündet Friede. Friede, was so viel bedeutet wie unversehrtes Leben, gute Gemeinschaft, Shalom im Hebräischen. Was wirklich heißt, Segen Gottes, sie leben unter dem Segen Gottes. Sie leben in einer ungestörten Gemeinschaft mit Gott, Friede mit Gott, aber auch mit den Menschen. Kein Streit, kein Hass. Wie viel gibt es davon in unserer Welt? Und wie viele Menschen sehnen sich nach Frieden? Wir kriegen das ein bisschen mit, wenn wir aus dem Nahen Osten die Nachrichten hören. Wir kriegen das mit, wenn wir aus der Ukraine die Nachrichten hören. Und an anderen Enden, ich sage immer, von Afrika hören wir gar nichts mehr, weil das irgendwie, da gibt es in jedem Land bald irgendwas, ja. Jetzt ganz krass, jetzt gerade in Syrien geht es gerade richtig ab, ja. Also wie viel Leid und Krieg ist überall. Und hier kommt jetzt einer, der sagt, ich bringe Frieden, er verkündet Gutes und er verkündet Rettung. Rettung. Denn König ist dein Gott. Oder Gott herrscht als König, weil König war Gott auch, als die Probleme da waren, aber jetzt erweist sich Gott nochmal als König, als der, der im Regiment sitzt. Hast du manchmal das Gefühl, sag mal, Gott entkleidet dir die Welt irgendwie? Und dann hier die Botschaft, der Herr ist König. Und zwar der Herr, Vers 10, da heißt es so bei Luther, der Herr offenbart seinen heiligen Arm. Wörtlich steht hier, der Herr entblößt seinen Arm. Also mit anderen Worten, Gott krempelt die Ärmel hoch. Und das ist der Punkt. Gott verspricht hier, ich handle, ich komme und handle, ich tue etwas. Yes, he can. Er kann und er wird. Für die Menschen damals bedeutet das nicht Nabonoid, das war der babylonische König zu der Zeit. Ja, also Nebukadnezar hat die weggeschleppt, dann kam der Nächste, der Erbe. Oder auch Krösus kennt ihr, ne? Ist nicht der reichste Mann von Werlau, sondern der war damals im 6. Jahrhundert, war das der Kapitalist, der Geldmann. Nicht der hat die Macht und auch nicht Kyros, Kyros war nämlich der König, der jetzt so in Persien der jugendliche Aufsteiger, der jetzt so langsam an die Macht kommt und die Babylonier auch einsacken wird, das ist dann die nächste Geschichte, ja, aber hier nicht die. Man könnte es vielleicht sagen, ey, nicht Putin, der alte Mann in Russland, regiert. Nicht, nicht Elon Musk oder der Bezos, reichste Männer, regieren. Mir fällt gerade kein jugendlicher Aufsteiger an. Ne? In der Politik sind es gerade nur ältere Leute. Ja, also auch unsere, wenn bei der Bundestagswahl kriegen wir auch nur, glaube ich, Ältere gerade angeboten. Ich habe jetzt gegen Ältere, bin ja selber einer. Ne? Aber ich sage jetzt mal, fällt mir jetzt kein Beispiel ein. All die Machthaber dieser Welt, die ihr jetzt aufzählen könnt, nein, Gott regiert. Er sitzt immer noch im Regiment. Und das ist etwas, was wir uns ja auch bewusst machen in der Adventszeit. In der Adventszeit machen wir uns deutlich, Gott hat gehandelt, ist in diese Welt hineingekommen und hat seine Art zu regieren deutlich gemacht in Jesus Christus. Da kommt er nicht mit Rara und mit Macht und Gewalt, mit militärischen und Krieg und Zerstörung, sondern er kommt in einem kleinen Kind zur Welt und zeigt, dass Liebe regiert, wenn er regiert. Und Hingabe. Und gleichzeitig machen wir uns im Advent deutlich, dass wir gehen nicht nur auf Weihnachten zu, sondern wir gehen darauf zu, dass Jesus wiederkommt. Advent ist ja die große Zeit im Kirchenjahr, wo die Christen sich deutlich machen, Jesus kommt wieder. Freunde, am Ende dieser Welt, am Ende unseres Lebens steht nicht die Namen, die ich eben erwähnt habe, sondern wird Jesus Christus stehen. Auch am Ende des eigenen Lebens. Das ist das, was meine Mutter gerade tröstet. Die ist Christin. Und er ist ein bisschen Angst vor den Folgen der OP. Er ist uns auch Angst vor und wir sind froh, dass das jetzt schnell passiert. Wie wird das mit ihrer Selbstständigkeit auch weitergehen? Aber sie weiß, hey, wenn sie das nicht überlebt, weil sie ist bei Jesus. Das macht ganz viel aus. Mein Vater ist vor 8 Jahren gestorben und das war etwas auch, was uns ganz viel Hoffnung gegeben hat. Aber auch für diese Welt, egal was alles noch drohen wird, am Ende, Jesus kommt wieder. Und Gott regiert. Und das ist eine gute Nachricht, die voller Heil ist. Also was gibt es hier zu sehen? Diese Boten, die hier, die erzählen uns Gutes. Und die erzählen von einem Gott, der handelt, von einem Gott, der Macht hat. Einem Gott, der für uns da ist. Und dann sehen am Ende auch aller Weltenden das Heil unseres Gottes. So einen Gott haben wir. Und wir haben einen Gott, und das ist das Spannende noch, der nicht nur stehen geblieben ist bei der Krippe, sondern der sogar ans Kreuz gegangen ist. Das Kreuz seht ihr ja hier hinter mir. Und ich finde es schon krass, dass hier Jesaja erst von diesen Freudenboten, von dieser guten Nachricht spricht. Und dann mündet dieser Text, den ich euch gelesen habe, ab Vers 13, mündet er ein in die Rede vom leidenden Gottesknecht Jesaja 53, wo es heißt, fürwahr, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für Gott geplagt und Gott geschlagen und gemartert wäre. Jesus am Kreuz. Da zeigt sich nochmal, wie Gott regiert. Voller Hingabe und Liebe. Und Jesus? Jesus heißt nichts anderes wie Yahweh, der Gott. Yahweh ist der Name Gottes im Alten Testament. Rettet. Yeshua. Yahweh rettet. Freunde, das ist unser Gott. Und dass der kommt, dass der noch da ist, auch heute und auch morgen, auch in 2025, in Werlau, in Emmelshausen und egal wo, der Ludwigsburg. Und wo kommt noch jemand her? Mann, alle Orte. Also bei mir in Steinperf auch. So heißt mein kleiner Ort. Dieser Gott. Und er ist ein Gott, der es gut mit uns meint. Ist das eine gute Nachricht? Ist das ein Grund zu sagen, 150 Jahre und das ist schon noch länger, das ist schon tausende von Jahren. Und das lässt uns nicht leise sein, sondern mutig singen. Jesus Christus herrscht als König und das singen wir jetzt eine Strophe von. Ja, ja, also eine gute Nachricht, Jesus Christus herrscht als König. Vom berühmten Theologen Karl Barth wird gesagt, dass er im letzten Telefonat zu seinem Freund Eduard Hurneisen am Tag vor seinem Tod gesagt hat, es wird regiert. Es wird regiert. So, das war der erste Teil der Predigt. Der zweite Teil der Predigt, Da geht es darum, was bringt das denn bei mir in Bewegung? Eine gute Nachricht, die bewegt. Also da war ja viel Bewegung, da kommt was. Gott kommt. Gott kommt. Und das ist die Bewegung, auf die es ankommt. Nicht eine Welle, die wir machen, sondern dass Gott kommt. Dass er die Ärmel hochkrempelt. Was setzt das bei mir in Bewegung? Worauf läuft das bei mir hinaus in meinem Leben? Und spannend ist, auf diese Sicht von dieser guten Nachricht antwortet jetzt Jesaja auch und nennt uns drei Bewegungen hier in unserem Text. Die erste Bewegung finden wir in Vers 9, da heißt es, seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Wer verstanden hat, was das für eine unglaubliche Nachricht ist, die verkündet wird, wer dieses ganze Heil erfasst, wer sich davon ergreifen lässt, das macht einen doch froh, oder? Das macht doch einen froh. Und wenn ihr jetzt sagt, wir wollen gerne Menschen einladen hier in die FEG Werlau, dann geht es ja nicht darum, damit wir auch noch ein 175-jähriges Jubiläum feiern. Und weil es wäre ja schade, wenn die Stühle hier nicht abgenutzt werden. Das ist ja nicht das Thema. Sondern weil ihr sagt, es kann nichts Besseres den Menschen passieren, dass sie diese gute Nachricht hören. Deshalb wollt ihr nicht leise sein. Das ist die Motivation. Weil die Menschen das brauchen. Sie brauchen eben mehr als die Brötchen, mehr als das Wandern. Aber es ist oft ein langer Weg, dass sie das entdecken. Und sie werden das an uns auch entdecken. Wenn wir Menschen sind, die sagen, das macht uns froh. Hey, wie oft sind wir als Christen die unfreundlichsten Nachbarn? Und wie oft sitzen wir im Arztzimmer und blasen genau in das Trübsal, genau in die Meckerei wie jeder andere? Ich erwische mich ja selber dabei, oft, wie ich manchmal über irgendwas meckere, was nicht passt, die lange Wartezeit oder was auch immer. Wie viel Freude geht eigentlich von uns aus? Wenn uns das wirklich im Herzen erreicht hat, dann steckt das doch an. Wer die schönen Füße des Freudenboten hat auf sich zukommen sehen, Freunde, der kann doch eigentlich die eigenen Füße nicht stillhalten. Ja, wenn wir manchmal fröhliche Lieder singen und sitzen dann ganz traurig und ernst dabei, das nimmt uns doch keiner ab. Wie ist das bei dir? Was löst bei dir die gute Nachricht von Jesus Christus, von Weihnachten, von Karfreitag und von Ostern bei dir aus? Wie ist das in unserer Gemeinde? Ist da etwas spürbar von Freude und Freiheit des Evangeliums? Zum Beispiel im Gottesdienst. Ich fand es jetzt witzig heute Morgen, auch als du hier vorbeikamst, mit dem Nachttempel, hab's natürlich sofort gepostet, ne? Nein, ich bin gar nicht bei, wie heißt das auch immer. Aber ich habe ein Bild gemacht, ne? Das musste sein. Ja, ja, für Elke. Meine Frau heißt Elke. Seid fröhlich, rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Ja, auch wenn nicht alles im Leben in Ordnung ist, gibt es immer wieder Dinge, wo wir uns dankbar und fröhlich sein können. Hier werden die Trümmer aufgerufen. Und manchmal ist es sogar, dass wenn wir Gott unsere Bruchstücke im Leben hinhalten, kann er daraus was machen. Ich habe mal ein Buch gelesen von Thomas Harry, das heißt Das Geheimnis deiner Stärke, wie Gott aus dem Müll deines Lebens ein Kunstwerk erschafft. Oft ist es so, dass aus Dingen, die in unserem Leben nicht gut gelaufen sind, Gott was Gutes machen kann, wenn wir es ihm hinhalten. Und erleben, wie er da hineinwirkt, wie er Dinge in Ordnung bringt, wie er Dinge heil macht. Es geht hier nicht um unsere Möglichkeiten, sondern es geht hier um Gottes Wirklichkeit. Und was, wenn wir als Christen in einer Welt, die so dunkel geworden ist und wo es kaum noch wirklich positive Zukunftsschauen gibt. Also, es gibt eine letzte Generation, eine junge Generation, die kaum noch Hoffnung hat. Das ist doch traurig. Ja, die damit rechnen, es wird jetzt alles hier zu Ende. Also früher hat man von Utopien gesprochen, heute redet man von Dystopien. Ja, also es geht alles den Bach runter, es wird alles immer nur noch schlimmer. Und ich fand es ganz spannend, in der Vorbereitung hiervon habe ich ein altes Hauskreisheft gefunden, Bibel aktuell, das ist 24 Jahre alt. Und da wurde geschrieben, ja, ne, mit der Kirche wird es immer schwieriger, in der Welt wird es immer dunkler. Da habe ich extra nochmal im Impressum geguckt, wann ist das geschrieben? 2000. Ja, irgendwie Grundtenor, wie anders, wenn wir sagen, nein, wir haben eine andere Zukunftssicht. Wir haben eine andere Schau, wir wissen, da ist was anderes. nochmal diese gute Nachricht, auf die Möglichkeiten Gottes erwartungsvoll gespannt sein. Und das wünsche ich euch, dass ihr erwartungsvoll seid. Was hat denn Gott noch vor mit dieser Gemeinde? Was hat Gott noch vor? Voller Vorfreude, lasst euch einstimmen auf die Botschaft des Freudenboten und der Wächter und selber auf eure Art und Weise Evangelisten sein, Freudenboten. Das muss nicht immer einer sein, der allen immer alles erzählt und die vier geistlichen Gesetze erklärt oder heute das Gott persönlich kennenlernen. Aber einfach, wenn du deinen Glauben ehrlich lebst und zeigst, wie das eine Grundfreude in deinem Leben gibt, eine Grundhaltung, dir eine Hoffnung gibt, das ist dermaßen evangelistisch. Ich sage auch an der Kasse jetzt, wenn Leute sagen, ja, schöne Weihnachtsfeier, ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und denke immer, und wenn die Leute mal denken, hä, warum sagt denn der gesegnetes Weihnachtsfest? Wenn das nur ein Punkt ist, ne, ich bleibe da nicht an der Kasse stehen und sage hier, ich habe ja noch 14 Traktate für Sie, bon. Ja, abfinde deine Form und lasst uns durch die Freude des Glaubens ein Zeichen sein. Und auch in den Trümmern Jerusalems, auch wenn wir sagen, das ist nicht alles leicht in meinem Leben, da zu sagen, das gibt mir Halt. Das gibt mir Halt. Dass Gott kommt, dass Gott da ist. Das ist das Erste. Also, dass da Freude auslösen. Wir dürfen uns freuen. Auch in schwierigen Situationen, weil wir wissen, weil wir eine ganz andere Sicht des Lebens haben, eine ganz andere Schau des Lebens. Das Zweite, was hier passiert ist, weicht, zieht aus von dort, geht weg aus eurer Mitte, Vers 10. Und das ist ja so ein bisschen spannend. Das ist gerichtet vor allem an die Menschen im babylonischen Exil. Sie sollen das hinter sich lassen. Diese Vergangenheit, diese Gefangenschaft. Und ich weiß nicht, wo du dich manchmal ein bisschen eingeengt oder gefangen fühlst. Jetzt könnte man sagen, ja, wir sollen halt die Menschen der Welt verlassen. Und das ist natürlich eine spannende Sache. Das haben vielleicht auch die Väter und Mütter in der Geschichte dieser Gemeinde auch getan. Ich weiß es nicht. Aber das war oft so, dass wir gesagt haben, nee, also wir müssen uns aus der Welt ganz rausziehen. Und dann waren wir so irgendwie, ich weiß nicht, gab es da irgendwie lustige Titel für euch?
Muckerer.
Die Muckerer, okay, genau. Und man hat sich dann bewusst ganz abgegrenzt. Und das war sicher nicht gut, weil wir leben in der Welt und doch sind wir anders. Und das ist diese Spannung hier. Und sie sollen nicht hier in Babylon bleiben. Das heißt, sie sollen nicht in einem widergöttlichen System bleiben. Sie sollen nicht an die Götter Babylons glauben. Und da sind wir als Christen gefordert heute. Wir werden nächstes Jahr, das Herbsttagungsthema heißt weltfremd. Weil es darum geht, wie können wir als Christen wirklich anders sein? Salz und Licht sind wir ja nicht, wenn wir nicht mehr salzen und nicht, wenn wir selber dunkel sind. Ja? Aber natürlich uns den Menschen zuwenden. Und auch das Volk Israel war ja auch ein Segen für die Menschen damals in Babylon. Tolle Geschichte, ich habe das bei der Herbsttagung erzählt, der Daniel, der hat sich da im Staatsapparat als Christ eingebracht in Babylon und später auch bei den Persern. Ja, also unseren Platz in der Gesellschaft schon wahrnehmen, darum geht es nicht. Nicht aus der Welt fliehen, aber wir sollen uns den Maßstäben dieser Welt nicht anpassen, sagt Paulus im Römerbrief. Also, was gilt denn noch bei uns Christen? Und wir dürfen gegen den Strom schwimmen. Wir haben gerade eine Debatte, Thema Abtreibung. Wir schütteln manchmal den Kopf, wie konnten wir den Trump wählen? Da schüttel ich den Kopf mit. Ja, aber hätte ich den Harris gewählt, die sich ganz klar für die Spätabtreibung stark gemacht hat, hätte ich das gewählt? Ein Dozent an der FTH in Gießen, Amerikaner, der musste wählen halt, ne? Und er hat gesagt, ich habe beide nicht gewählt. Ich habe einen der anderen Kandidaten gewählt. Es gab nämlich vier Kandidaten, aber das ist halt bei in USA immer die laufenden, der ferner liefen. Aber er sagt, ich konnte beide nicht wählen. Spannende Herausforderung. Ne? Ich sage jetzt nur mal, hey, wo setzen wir Zeichen für Dinge, die uns auch wichtig sind als Christen? Wo reden wir nicht der Gesellschaft nach dem Mund, sondern haben noch den Mut, Alternativgesellschaft zu sein? Anders zu leben. Es gibt jetzt ein Magazin im SCM, Andersleben, da geht es halt um Schöpfung und Nachhaltigkeit. Auch da können wir als Christen Zeugnis sein, aber ich würde ehrlich sagen, es braucht noch mehr als nur das. Andersleben. Aber das heißt aber auch nicht beim bisherigen Stehenbleiben in der Vergangenheit. Ich kann mir gut vorstellen, dass in Babylon manche sagten, na jetzt haben wir uns hier gut eingerichtet. Klar, das ist nicht unsere Heimat, aber jetzt bleiben wir halt auch hier. Das kann ja auch in der Gemeinde sein, dass wir sagen, ach so, wie es jetzt immer war, Ja, so kannst du doch ruhig weiterlaufen. Und ich fand es wirklich, ich sag's nochmal, ich fand es so klasse, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, habt kreativ dieses Jahr überlegt, wie können wir Menschen einfach mit Menschen in Kontakt kommen. Und habt auch mutig Formate gewählt, wo nicht schon gleich klar war, am Ende dieses Abends werden wir drei Leute haben, die ihr Leben Jesus übergeben haben. Aber wir werden Kontakt, wir werden zeigen, hey, wir sind normale Menschen, aber wir haben was, was wir dir von Herzen dir auch wünschen. Nämlich diese Beziehung zu Jesus. Fand ich toll, dass ihr da nicht bei dem vielleicht, wie man es immer gemacht hat, geblieben hat. Das heißt, wisst ihr, was die letzten 7 Worte einer sterbenden Gemeinde sind? Das haben wir noch nie gemacht. Ihr hattet den Mut, ihr habt was gemacht, was ihr noch nie gemacht habt. Ganz, ganz toll. Also nicht stehen bleiben in der Vergangenheit und vor allem nicht stehen bleiben bei einem Denken, wo man meint, ach Gott, hat ja keine Möglichkeiten mehr. Der Zug ist abgefahren. Da bitte weicht, zieht aus von dort. Geht weg aus einem Gedankengut, was meint, Gott hat, sitzt nicht im Regiment. Das ist die zweite Bewegung, also Freude, aber dann eben auch diese Freiheit des Glaubens. Und dann wird hier noch erwähnt, reinigt euch. Manchmal ist es auch wichtig, dass wir selber merken, wo sind wir schuldig geworden. Auch im Leben als Christ, in meinem eigenen Leben, im Leben als Gemeinde. Dass wir uns reinigen und immer wieder auch als Christen aus der Vergebung leben. Und was ich immer wieder erlebe, das ist so ein bisschen jetzt mein Job als Bundessekretär, ich erlebe immer wieder, wie Gemeinden sich auch selber ein Bein stellen und keine gute Botschaft sind oder kleiner werden, weil Konflikte nicht gut bereinigt werden. Weil man sich nicht vergibt, sondern dann eher auseinandergeht. Gerade nach Corona, ich glaube, das hat euch auch getroffen, gerade nach Corona. Ich bin so traurig, dass es dem Teufel möglich gewesen ist, an dieser Stelle in Gemeinden Unheil zu bewirken. Aber hier werden wir eingeladen, hey, lass doch, komm doch raus, auch da, wo du vielleicht Menschen was vorhältst, lebt aus der Vergebung. Das ist die zweite Bewegung, die er kommt. Und dann eine letzte Bewegung, Vers 11, ihr sollt nicht in Eile aussinnen und Hast entfliehen. Und wenn man das hört als Volk Gottes, als Volk Israel, dann denkt man natürlich sofort an einen anderen Auszug, nämlich an den Auszug aus Ägypten. Da mussten die bei Nacht und in Hast und in Eile wegfliehen, aber hier jetzt nein, nicht in Hast und in Eile. Ihr könnt in aller Ruhe, in aller Würde, unaufgeregt, unangefochten ausziehen. Was heißt das für uns? Als Gemeinde heute. Ihr braucht jetzt nicht aktionistisch und voller Hast und Hektik und besorgt überlegen, was müssen wir jetzt tun? Ach, 2025, was ist jetzt? Aber ihr dürft in aller Ruhe, von der Freude angesteckt, von dem, dass ihr zur Freiheit berufen seid, Freudenboden seid, überlegen, was ist denn dran? Was ist denn dran? In der Kraft des Geistes Gottes, im Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, wie es Paulus sagt in 2. Timotheus, überlegen, wie können wir denn Menschen heute, auch in 25, erreichen? Einfach, weil ihr sie lieb habt und weil ihr ihnen wünscht, dass sie diesen Gott entdecken. Und dann kann es passieren, dass er erlebt, dass Gott einfach was tut. Auf der Herbsttag im Vorgenhof erzählt eine Gemeinde, eine wunderschöne Geschichte gerade, was in diesem Jahr passiert ist, ist bei mir 3 Orte weiter. Das ist die FEG Bolzhausen. Die haben echt überlegt, boah, wir haben immer weniger Kinder. Und was machen wir? Wir machen mal ein Dorf, ein Musical. Wir laden so ein Projekt ein mit einem Musical. Und die haben jetzt aus umliegenden Orten und überhaupt absoluter Renner, 4. Advent ist Konzert. Ja, 4. Advent. Und also sie sind total überrascht. Und sind wir noch was überrascht? Sie haben angefangen, regelmäßig jetzt mit Seniorenarbeit, mit ganz interessanten Sachen. Meine Mutter geht dahin, jetzt auch, ja, also ganz spannend, und erreichen auch über den Ort hinaus ältere Menschen und sind total erstaunt, wie sich das entwickelt hat. Das haben sie vor einem Jahr noch nicht gedacht. Es ist einfach passiert. Sie sind den Weg gegangen, unaufgeregt, nicht in Hast und Eile. Sie sagten, hey, das ist irgendwie dran. Das machen wir jetzt einfach. Und freuen sich jetzt, dass Gott gewirkt hat. Dass Gott die Ärmel hochgekrempelt hat. Dass Gott geführt hat. Denn es ist ja das Bild von einem Gott, der vor euch herziehen wird und der den Zug beschließt. Das heißt, ein Gott, der die Richtung angibt. Ich lade euch ein. Fragt Gott, was für euch dran ist, auch im nächsten Jahr. Und vertraut darauf, dass er auch als euer Schutz da ist. Er geht voran und er beschließt. Eine gute Nachricht, die bewegt. 150 Jahre und kein bisschen leise. Und ich lade euch ein, jetzt in ein Lied einzustimmen, das zum Ausdruck bringt, wie wir uns freuen können, auch weil Jesus Christus kommt, weil ihm diese Welt gehört. Und euch von dieser Freude nochmal anstecken lasst und dass ihr dann aufbrecht mit Freude, ein Zeichen setzt in der Freiheit der Kinder Gottes und eben das nicht in Eilen, nicht in Hast, sondern in einer gesunden geistlichen Gelassenheit, weil Gott regiert. Amen.